SWR 2 Forum.
Radikal gespalten, wohin steuert die AfD? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Alternative für Deutschland gibt sich mutig. Am kommenden Wochenende will sie in Dresden einen Bundesparteitag durchführen. Physisch mit hunderten Delegierten vor Ort. Was die politische Konkurrenz derzeit nicht wagt, ist für die AfD offenbar eine Frage der Haltung. Corona halb so wild. Doch die Opposition der deutschen Rechten gegen die Pandemiepolitik zahlt sich trotz zunehmender Unzufriedenheit in der Bevölkerung überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, die schlechten Umfragewerte spiegeln wohl auch die offensichtliche Spaltung zwischen Radikalen und Gemäßigten und die drohende Überwachung durch den Verfassungsschutz. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl steht die AfD nicht besonders gut da. Über den Zustand und die Aussichten der Partei diskutieren in diesem SWR2-Forum Dr. Helene Bobrowski. Sie ist politische Korrespondentin der Frankfurter der Allgemeinen Zeitung in Berlin. Dr. Alexander Kissler, er arbeitet im Berliner Redaktionsbüro der Neuen Zürcher Zeitung und ich begrüße den Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schröder, derzeit am Wissenschaftszentrum in Berlin. Die Alternative für Deutschland scheint ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl vom Glück verlassen. Bei den Landtagswahlen im Südwesten hat sie empfindliche Einbußen hinnehmen müssen. Ihre Werte bei den bundespolitischen Umfragen liegen bei 10-11%, deutlich unter dem Ergebnis der Bundestagswahl 2017. Herr Kissler, ist das ein Zwischentief für die AfD oder ist sie jetzt auf Normalmaß gestutzt?
Ich glaube, die Umfragen zeigen uns, dass es eine wachsende, stabile Kernwählerschaft gibt, wachsend insofern, als die Zahl der reinen Wechsel- und Protestwähler abgenommen hat. Diese Kernwählerschaft ist allerdings natürlich deutlich geringer als die Wechselwählerschaft. Und die Kernwählerschaft liegt eben bei ungefähr diesen 10%. Wenn alles optimal läuft, gab es neulich eine Untersuchung, könnte die AfD auch 20% erreichen, wenn sie also komplett ihr Potenzial ausschöpfte. Das macht allerdings keine Partei. Wenn es danach ginge, wäre die SPD bei doppelt so viel Prozent in den Umfragen. Insofern würde ich sagen, momentan pendelt sie sich bei einer Stammwählerschaft ein von ungefähr 10%. Und es bräuchte massiver externer Einflüsse, um einen Schub zu bekommen, der die Partei deutlich über diese Kernwählerschaft hinausführte.
Droht der Partei denn ein weiterer Abstieg im Bundestagswahljahr?
Also einen weiteren Abstieg sehe ich deshalb momentan nicht, weil sie ja im Bundestag mit mal schrillen, mal bedenkenswerten Mitteln ganz klar sich als Oppositionspartei positioniert. Und die Corona-Politik der Bundesregierung, der großen Koalition, lässt ja wirklich viel Raum für Oppositionsarbeit. Man sieht, dass auch die FDP profitiert von einer klaren Kante gegen die regierungsamtliche Anti-Corona-Politik. Und insofern denke ich, wenn jetzt also auf dem Parteitag die Verhältnisse nicht völlig implodieren, es dort nicht zu sehr unschönen Situationen kommt und wenn auch der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt im Juni einigermaßen glimpflich für die AfD ausgeht, dann hat sie, glaube ich, gute Chancen, diese 10% ungefähr auch wieder zu erreichen. Damit ist man natürlich weit entfernt von einer Gestaltungsminderheit.
Herr Schröder, Parteichef Meuthen hat auf dem Parteitag in Kalkar den Kampf mit den Radikalen und Krakehlern, wie er sagt, in der Partei aufgenommen und schon mal mit einer Spaltung gedroht. Nur ein Gespenst oder steht Deutschlands Rechte tatsächlich vor der nächsten, zumindest Häutung?
Also kurzfristig glaube ich nicht, weil da sind die Wahlkämpfe schon sehr disziplinierend, weil wenn er jetzt zur Tat der Spaltung übergehen würde, dann wäre das Harakiri, das weiß er. Insofern wird man auf jeden Fall versuchen, gemeinsam bis zur Startlinie des Bundestagswahlkampfes, bis zur Bundestagswahl am 26. September zu kommen. Aber über allem liegt dann auch jetzt bereits das Damoklesschwert der Spaltung. Und das kann man sehr schön beobachten bei den Delegiertenparteitagen, weil da wird von beiden Seiten, also von den bewegungsorientierten Radikalen und von den parlamentsorientierten eher Moderaten darauf gedrängt, dass die eigenen Leute in der Platzierung möglichst weit vorne sind, um nach der Bundestagswahl alle Optionen zu haben. Entweder Spaltung oder zumindest innerhalb der geeinten Fraktion eine starke Position.
Wird sich also nach der Bundestagswahl die Spreu vom Weizen trennen, so oder so?
Also wenn überhaupt, dann nach der Bundestagswahl. Nur man muss ja dabei immer bedenken, die Erfolgsformel der AfD ist das Zusammenspiel der radikalen und der gemäßigten Kräfte. Wenn man dieses Zusammenspiel aufgibt, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass man sich verzwergt, dass man weit unter den Möglichkeiten bleibt, die von Herrn Kissler ja schon skizziert worden sind.
Frau Bobrowski, Sie haben für die FAZ das eigentümliche Theater um die geplante bundesweite Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Wird die AfD bereits mit geheimdienstlichen Mitteln still und leise überwacht oder werden wir nach dem juristischen Tauziehen der letzten Wochen nie offiziell davon erfahren?
Ja, in der Tat war es ein wirkliches Hin und Her, diverse juristische Schritte, die die AfD unternommen hat. Es fing Anfang des Jahres im Grunde mit Gerüchten an, dass der Verfassungsschutz die AfD demnächst als Verdachtsfall führen wird. Und das würde eben an sich auch bedeuten, dass sie sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen kann. Dagegen hat sich die AfD zunächst erfolglos vor dem Verwaltungsgericht gewehrt. Dann allerdings sickerte durch, dass der Verfassungsschutz diese Entscheidung tatsächlich getroffen hat, obwohl er in diesem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zugesichert hatte, darüber künftig nicht mehr zu sprechen. Und er hatte auch zugesichert, zunächst keine nachrichtendienstlichen Mittel einzusetzen. Und nachdem das dann durchgestochen worden war, von wem auch immer, irgendwie aus den Sicherheitskreisen mutmaßlich, ist die AfD nochmal vor Gericht gezogen und war beim zweiten Mal dann erfolgreich und hat erwirkt, dass ein sogenannter Hängebeschluss, das ist rechtlich alles ziemlich kompliziert, also ein Hängebeschluss ergangen ist, der dem Verfassungsschutz eben untersagt, die Partei zunächst als Verdachtsfall zu führen. Also das Ganze ist ein ziemliches Theater gewesen, bei dem der Verfassungsschutz nicht gut dastand, weil auf einmal von geschwätzigen Verfassungsschützern die Rede ist, was so einer Behörde nie gut darstellen lässt. Und für die AfD ist es natürlich auch nicht gut gelaufen, trotz dieses kleinen rechtlichen Zwischenerfolges ist sie jetzt mit dem Etikett behaftet, eben doch extremistisch zu sein oder jedenfalls hinreichende Anhaltspunkte für Extremismus in eigenen Reihen zu bieten.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seine Erkenntnisse ja als eine Art Vorprüfung auf über 1000 Seiten gesammelt. Geht daraus eigentlich hervor, dass sich die Partei tatsächlich in trüben, verfassungsfeindlichen Gewässern befindet?
Naja, ich habe diesen Bericht auch nicht gelesen. Ich habe nur einiges gehört, was wohl drin steht. Es ist wohl die Rede davon, dass es zumindest hinreichend gewichtige Anhaltspunkte dafür gibt, dass es in der AfD eben Verstöße gegen die Menschenwürde gibt, die aus einem bestimmten Volksverständnis hergeleitet sind. Und dann wird eben auch auf die Zerrissenheit in der Partei eingegangen, über die wir ja schon gesprochen haben. Weil man ja sagen kann, wenn es einen moderaten Teil gibt und einen, der eben als Flügel bezeichnet wird, also als einen völkisch-nationalistisch, vielleicht extremistischen Teil, kann denn überhaupt der Verfassungsschutz dann schon sagen, dass die ganze Partei ein Verdachtsfall sein soll? Und da gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010, die ursprünglich den Fall Ramelow betraf. Und da haben die Verfassungsrichter eben gesagt, es ist auch in Ordnung, wenn es eine innere Zerrissenheit gibt, wenn es Flügelkämpfe gibt und wenn eben nur in Teilen eine Annäherung an extremistische Gruppierungen besteht, weil gerade dann habe der Verfassungsschutz die Aufgabe, genau hinzuschauen, in welche Richtung sich die Partei entwickelt. Also daraus hat der Verfassungsschutz aus dieser Entscheidung versucht, Honig zu saugen und eben gesagt, selbst wenn es das Meutenlager gibt und der Meuten sich ja bislang auch behaupten kann in seiner Position, trotzdem gibt es eben eine rechtliche Grundlage für eine Beobachtung.
Ein ehemaliger AfD-Mitarbeiter hat unter Pseudonym einen Schlüsselroman vorgelegt. Der heißt originellerweise Machtergreifung. Viele Funktionäre der Partei seien nicht demokratisch verortet, sagt er. Ich zitiere ihn: Heute sehe ich die Partei als eine Gefahr für die Demokratie. Herr Kissler, ist die AfD tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie?
Nee, was den Schlüsselroman angeht, das kommt ja immer darauf an, durch welches Schlüsselloch man schaut. Renegatenromane können stimmen oder sie können auch aus Gründen der Publizität zugespitzt sein. Also das hielt ich persönlich für keinen hinreichenden Grund, um diese Frage mit Ja zu beantworten. Es gibt natürlich einen radikalen Teil, das ist klar. Die Partei ist in Teilen rechtsradikal, so wie es auch bei der Linkspartei linksradikale Teile gibt. Das ist ja beides nicht verboten, wenn auch nicht schön. Die Frage ist, ob sie extremistisch ist. Und da kann man von den offen vorliegenden Materialien, ich habe jetzt keine geheimdienstlichen Erkenntnisse, aber von den offen vorliegenden Materialien scheint mir der Beweis also nicht zu führen, dass die Partei als Ganzes die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder zumindest wesentliche Merkmale von ihr abschaffen will. Das hieße ja gegen die Verfasstheit der Bundesrepublik, gegen die Gewaltenteilung, gegen die Gleichheit vor dem Gericht beispielsweise, gegen die Meinungsfreiheit, gegen das Staatsbürgerrecht etc. Und dass die Partei als Ganzes darauf ausgerichtet sei, dass das sehe ich nicht. Die Frage ist natürlich immer, mit welchem Ziel werden Debatten geführt und in welchem Tonfall. Und darüber kann man sich natürlich gerade bei der AfD, die schrille Töne nicht zurückscheut, muss man da genauer hinschauen. Auch da allerdings werden wir auf die Trennungstendenzen stoßen. Es war ja gerade in relativ kurzer Zeit ein Berliner Parteitag und ein sächsischer Landesparteitag. Und da waren die Töne völlig unterschiedlich. Also bei dem sächsischen Parteitag wurden fast komplett sehr stramm rechte, teilweise nationalistische Redner abgefeiert, während in Berlin das eher den Eindruck eines politisierten Kleingartenvereins machte.
Radikal oder extremistisch? Was sagt der Politikwissenschaftler dazu, Herr Schröder?
Ja, das Besondere der AfD ist ja, dass sie im Vergleich zu den Vorgängerparteien NPD oder Republikaner DVU ja eine sehr kluge Herangehensweise hat, indem sie einerseits auf der Ebene ihrer Programmtexte und ihrer öffentlichen Verlautbarungen sehr strikt im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung argumentiert. Insofern liegt da nicht der Hauch eines Zweifels vor, dass es sich hier um eine verfassungsgemäße Partei handelt. Und insofern ist ja der Verfassungsschutz auch so vorgegangen, dass er sich genauer angeschaut hat, was sind denn die Positionen, die einzelne Mandatsträger formulieren, was sind einzelne Landesverbände, Gruppierungen im Hinblick auf mögliche verfassungsfeindliche Positionen. Und da ist er nun zum zweiten Mal sehr fündig geworden und hat das jeweils in opulenten Werken von um die 1000 Seiten niedergeschrieben. Insofern kann ich der Einschätzung von Herrn Kisser nun gar nicht folgen, dass wir es hier mit einer ganz und gar unproblematischen Partei zu tun haben, weil wenn wir so vorgehen würden, dass wir nur die öffentlichen Positionen zur Kenntnis nehmen, dann könnte man ja am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt werden und dann mit einer stramm rechtsextremen, in der Tat auch zu putschistischen und anderen Formen der Machtergreifung befähigten Partei es zu tun haben. Insofern ist ja gerade der Verfassungsschutz gut beraten, frühzeitig, sensibel, systematisch sich das anzuschauen, was hinter den Kulissen passiert, und das gibt ja nun nach allem, was wir wissen, hinreichend Anlass zur Sorge. Und das hat ja selbst den Herrn Meuthen dazu gebracht, in seiner Brandrede in Kalka die Trennung von diesen Positionen zu fordern. Also wir haben es mit einer Gemengelage zu tun, die nach meinem Dafürhalten, wenn man gerade auch den Umgang des Verfassungsschutzes mit der Linkspartei in der Vergangenheit mal als Maßstab nimmt, wo es durchaus gute Gründe gibt, dass die Verdachtsparabel auf die AfD angewandt werden sollte und entsprechend auch mit großer Sensibilität diese Partei beobachtet werden müsste.
Also ganz und gar unproblematisch, hätten Sie mich missverstanden, das habe ich euch nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie ist rechts.
Man muss ja ein bisschen zuspitzen, damit wir in die Debatte
reinkommen. Ja klar, nicht dass das jetzt hängen bleibt, sonst hätte ich hier jetzt einen Persilschein ausgestellt. Ich sehe die Gemengelage ähnlich wie Sie. Nur muss man eben das Messer der Unterscheidung wirklich scharf ansetzen und kann nicht Meinungen, die einem also missfallen, als liberaler Demokrat in den Ruch des Extremismus stellen. Da, wo extremistische Tendenzen sind, und ich kann es überhaupt nicht ausschließen, muss man die benennen, und da muss natürlich eine freie Gesellschaft wehrhaft genug sein, sich damit auseinanderzusetzen.
Haben Sie vollkommen recht, aber bei 2000 Seiten, die der Verfassungsschutz uns zusammengestellt hat, scheint mir das Material und die Beweislast doch eher erdrückend zu sein.
Vielleicht zu den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes. Interessant ist ja, dass er sich bislang tatsächlich ausschließlich öffentlich zugänglicher Quellen bedient hat. Weil wir ja noch nicht auf der Ebene, jedenfalls vorher, des Verdachtsfalls waren, gab es eben bislang gar keine Möglichkeit, auf anderem Wege vorzugehen. Das heißt, diese 1000 Seiten, die auf dem Tisch liegen, sind, das ist natürlich das Parteiprogramm, aber eben auch alle möglichen Einträge auf Facebook, sonstige öffentliche Verlautbarungen und Auswertungen. Zum Beispiel auch diese Auftritte von Björn Höcke, dem der Verfassungsschutz so eine Art Führerkult oder um ihn herum eine Art Führerkult sieht, was in Sicherheitskreisen als Indiz eben für eine extremistische Tendenz gilt. Dann natürlich der Fall Kalbitz, den sich der Verfassungsschutz genau angeschaut hat und insbesondere die Lage des Flügels, der sich zwar offiziell aufgelöst hat, aber nach Einschätzung des Verfassungsschutzes eben noch weiter aktiv ist. Also dieser ganzen Bestrebung, und da kommt eben dann doch an Verlautbarungen einiges zusammen. Dann weiß ich, dass der Verfassungsschutz auch sehr aufmerksam war, als Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende, einmal gesagt hat, Björn Höcke steht doch in der Mitte der Partei. Das konnte man unterschiedlich auslegen, aber nach Auffassung des Verfassungsschutzes heißt es halt, Björn Höcke ist einer von uns und steht in der Mitte von uns, und man hat selber kein sonderliches Problembewusstsein mit Blick auf diese Figur, sodass eben der Verfassungsschutz der Meinung ist, der Flügel hat sich vielleicht auch deswegen aufgelöst, weil sich seine Aufgabe eigentlich schon erledigt hat, weil er sich jedenfalls große Teile der Partei ja da verbreitet hat und dieses Gedankengut eben weit über diesen kleineren Teil, der er ja offiziell mal war, hinaus Einfluss genommen hat.
Wenn es so etwas wie eine Hidden Agenda gäbe, wie kann der Verfassungsschutz das beispielsweise herausbekommen, ohne geheimdienstliche Mittel anzuwenden?
Naja, geheimdienstliche Mittel sollen ja der nächste Schritt sein und wären ja auch normalerweise jetzt an der Reihe und einsetzbar, wenn nicht das alles juristisch so wahnsinnig kompliziert durch diese Durchstechereien und so weiter geworden wäre. Ja, dann wäre er jetzt mit nachrichtendienstlichen Mitteln, also zum Beispiel V-Leuten, aber auch natürlich Mitlesen von Kommunikation und anderen Dingen dabei. Das wird jetzt noch, wenn es überhaupt soweit kommt, noch etwas dauern, bis die letzte Gerichtsentscheidung in dieser Sache ergangen ist. Und das könnte pikanterweise etwa um die Bundestagswahl sein. So jedenfalls sind die üblichen Fristen bei Verwaltungsgerichten. Also da muss man wirklich noch mal abwarten. Bislang kann der Verfassungsschutz es tun und hat sich in der ganzen Sache auch, so meine ich jedenfalls, selbst ins Knie geschossen, dass das alles so kompliziert geworden ist. Ansonsten, da finde ich das Selbstbeschreibung von Alexander Gauland, dass die AfD ein gäriger Haufen sei, ganz passend eigentlich, weil da eben alles Mögliche zusammenkommt, alle möglichen Strömungen, frustrierte ehemalige CDU-Wähler und eben vieles andere bis hin zu Extremisten. Und da den Überblick zu behalten, wer ist eigentlich dabei und wer gibt eigentlich den Ton an und wer dominiert diese Partei, ist tatsächlich eine schwierige Frage, um die sich Journalisten kümmern, aber eben auch der Verfassungsschutz.
Ein gieriger Haufen, Herr Kissler. Ist es so, dass sich dann die Radikalen immer wieder durchsetzen können bei der AfD, weil sie einfach lauter sind? Ist das sozusagen in der Natur der Sache?
Ich glaube nicht, dass es an der Lautstärke hört, ob man sich durchsetzt. Also wenn man nur schreit, wird man ja auch nicht verstanden. Das Problem hat die AfD manchmal. Sie hat natürlich eine starke Homebase sozusagen in den östlichen Landesverbänden, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor allem. Mecklenburg-Vorpommern hat eher so eine Scharnierfunktion, würde ich sagen, zwischen Ost und West. Gerade jetzt kam ja eine neue Umfrage raus, dass sie in Sachsen knapp 30% hat in der Umfrage, also auch vor der CDU läge. Das heißt, dort kann sie vor Kraft kaum gehen. Und das heißt natürlich zunächst einmal, dass man den Sound, der dort von einer rechten Wählerklientel gefordert wird oder gutiert wird, dass man den beherrscht. Damit ist jetzt überhaupt kein Mittel für außerhalb von Sachsen, glaube ich, gegeben oder von außerhalb von Thüringen. Ein Björn Höcke wäre komplett unwählbar in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen. Und umgekehrt wäre ein Meuthen viel zu leise, um in ihrem Begriff Kategorien zu bleiben, viel zu leise für Sachsen. Das heißt, es haben sich dort regionalspezifische Redeweisen herausgebildet, die das regionale Publikum ansprechen. Und das ist eben natürlich auch, vorhin klang es ja an, Teil des Erfolgsrezepts in Anführungszeichen, dass man einen regionalen Approach sozusagen hat, der nur punktuell zusammengeschlossen werden muss mit dem Sound oder der Programmatik der Gesamtpartei. Das begrenzt einerseits das Potenzial komplett, weil man natürlich auch als West-AfD-Wähler, wenn man eine wäre, irgendwo auch immer die Oststimmen mitwählte. Und andererseits sorgt es allerdings dafür, dass sie auch nicht ins Uferlose abstürzt. Insofern ist es einerseits die Bedingung ihres Erfolges, andererseits deckelt es aber auch diesen Erfolg.
Herr Schröder, keine Radikalisierungstendenz als Gencode der AfD? Wie sehen Sie das?
Naja, wenn man die AfD verstehen will, wird man sie nicht allein von der deskriptiven Struktur erfassen können. Und die deskriptive Struktur, wenn ich damit aber doch beginnen darf, sieht ja so aus, dass die Ostverbände im Gesamtverband vielleicht so 20% der Mitglieder stellen. Dass diese lautstarken, zornigen, radikalen Kräfte nach Einschätzung der Parteiführung 30-40% ausmachen. Und gleichzeitig sind wir aber damit konfrontiert, dass mit jeder Etappe die personalisierte, radikalisierte Form zunimmt. Und das hat auch etwas mit der Medienlogik zu tun. Weil in den Medien werden natürlich aufmerksamkeitserheischende Positionen eher rezipiert als leise, komplexe Töne. Und damit hat die AfD, die ja, wenn man so will, die erste Internetpartei in Deutschland ist. Das will ich gerne nochmal erklären, weil die AfD ist ja gestartet 2013 als euroskeptische Partei mit einem relativ relativ breiten Fokus, einer breiten Wählerschaft, die sie hinter sich bringen konnte. Und gleichzeitig eine Partei, die atypisch ist für das deutsche Parteiensystem. Warum atypisch? Weil sie keine Verankerung in der Gesellschaft hat, so wie wir das klassischerweise kennen. CDU die Kirchen, SPD die Gewerkschaften, FDP die Mittelstandsverbände und so weiter. Sondern die AfD hat kein klassisch organisiertes Element der Zivilgesellschaft auf ihrer Seite und hat gewissermaßen aus der Not eine Tugend gemacht und hat sich als auf Internetplattform basierende Kommunikation in sozialen Blasen entwickelt und damit auch noch eine zweite Dimension eröffnet, nämlich neben dem Establishment, was ja der Hauptgegner der AfD ist, ist die zweite Hauptgegenfront die öffentlichen Medien. Und da die öffentlichen Medien nicht positiv über die AfD berichten, haben sie eine eigene Medienstruktur sukzessive aufgebaut. Und diese Medienstruktur hat nicht nur eine technische Dimension, sondern sie trägt maßgeblich dazu bei, das zu kristallisieren, was hier auch schon angesprochen worden ist, nämlich Überzeugung. Und zwar Überzeugung im Duktus des Wirs. Wir haben eine eigene Agenda, wir haben eine eigene Aufgabe, wir haben eine Gemeinsamkeit, die uns deutlich unterscheidbar von allen anderen Gruppen in dieser Gesellschaft macht. Die AfD ist ja keine Gestaltungspartei, sie ist keine Koalitionspartei, sondern sie ist eine Erpressungspartei. Das heißt, ihre Aufgabe besteht überhaupt nicht darin, jetzt komplexe Gestaltungsvorstellungen zu kommunizieren und zu praktizieren, sondern sie besteht darin, das hat Gauland mal schön auf den Begriff gebracht im Nachgang zur Bundestagswahl. Unsere Aufgabe besteht darin, die anderen zu jagen. Das heißt, den anderen klarzumachen, hört zu, ihr habt ja eigentlich uns gegenüber nur eine Chance, indem ihr euch unserer Agenda beugt. Ansonsten werden wir weiter am Puls bleiben und werden mit unseren Themen euch erpressen, weil hinter uns steht ein zorniges, dem Establishment gegenüber feindliches Klientel und das wird von Mal zu Mal größer. Und insofern hat der AfD-Kernwähler, der AfD-Kernmitgliedschaftsteil und erst recht die Funktionäre haben schon so den Eindruck, sie haben eine Mission, sie haben eine positive Deutung dieser Gesellschaft, die sie aber negativ gegenüber den anderen durchsetzen müssen. Und das geht natürlich nicht einfach im Duktus, Söder würde es sagen, mit Kamillentee und im Schlafwagen, sondern das geht mit Radikalität, mit Aufbegehren und mit permanenten Bemühungen, Tabus zu brechen. Insofern ist die DNA dieser Partei als Protestpartei, als Erpressungspartei darauf ausgerichtet, dass man die anderen vor sich hertreibt und die Regelverletzung zur Norm macht.
Ein Mittel ist, Sie haben es gesagt, Herr Schröder, die Provokation. Und da stellt man ganz oft fest, dass es da eben auch dieses Moment der, sage ich mal, Unernsthaftigkeit gibt oder der Doppeldeutigkeit. Zum Beispiel dieser Ausdruck Mahnmal der Schande, ja, mit Blick auf das Holocaust-Gedenkmal hier in Berlin, wo eben sowas gesagt wird. Die AfD weiß, wie das in ihrer eigenen Wählerschaft, in ihrer eigenen Anhängerschaft ankommt, nämlich als sozusagen applaudierend, jetzt ist auch mal, wir müssen mal einen Schlussstrich ziehen unter dieser Erinnerungskultur in Deutschland und trotzdem eröffnet diese Formulierung die Möglichkeit zu sagen, naja, Mahnmal der Schande bedeutet doch eben genau das Gegenteil. Ja? Also 180 Grad gedreht wurde das dann offiziell begründet als, naja, es ist doch das Mahnmal der Schande sozusagen des NS-Unrechts. So, also diese Form der Kommunikation benutzt die AfD sehr oft. Übrigens auch, man stellt fest, dass die AfD auch mit Argumenten arbeitet, an die sie selbst gar nicht glaubt. Also wenn man ernsthaft versucht, zum Beispiel diesen Vorwurf der Lügenpresse, den ja Pressevertreter regelmäßig zu hören bekommen, wenn man ernsthaft versucht, mit AfD-Politikern darüber zu sprechen und zu sagen, was ist denn jetzt wirklich falsch? Worauf, auf welche Fakten fußt Ihr Vorwurf, dass wir lügen würden? Da kommt ja überhaupt nichts, sondern es kommt sozusagen das Eingeständnis, nein, nein, also das sagen Sie nicht so, aber der Subtext ist, wir wissen natürlich schon, dass das, was Sie schreiben, richtig ist. Wir benutzen aber trotzdem diesen Ausdruck, weil er in der Öffentlichkeit funktioniert. Also das vieles ist eben auch wieder besseres Wissen, nur aufbereitet in dieser Form, in dieser provokativen, verfälschenden Form für die Anhängerschaft.
Diese Partei ist ja zu Beginn sehr unterschätzt worden. Unterschätzt worden in ihrer Fähigkeit, gesellschaftliche Diskurse, gesellschaftliche Stimmungen und Emotionalitäten aufzunehmen. Das hat sich im Laufe der Zeit ja reduziert, ist teilweise eher umgeschlagen in eine große Ehrfurcht hinsichtlich der technologischen Fähigkeiten, die diese Partei besitzt. Und zwar einerseits im Internet selbst mit ihren Algorithmen und ihrer technologischen Form der Stimulierung von Resonanzen. Aber andererseits auch, und da ist dieses Mahnmal der Schande ein sehr schönes Beispiel, dass es sind keine zufälligen Diskurse, die geführt worden sind. Die werden sehr strategisch angelegt und haben auch entsprechende Resonanzen in der öffentlichen Debatte jeweils hervorgezogen. Man unterscheidet ja zwischen Earned, Owned und Paid Media. Earned Media, das sind die öffentlichen Medien, wenn man so will, die genutzt werden, die einen aufnehmen können, die einen vermitteln. Paid Media, da muss man direkt was für zahlen. Und Owned Media, die eigenen Medien, die man einsetzt, die zur Resonanz und Stimulierung der eigenen Positionen genutzt werden und die dann in der anderen Dimension in Earned Media aufgenommen werden, also rezipiert werden und damit in eine unglaubliche Dynamik versetzt. Und das beherrscht keine Partei so gut wie die AfD. Insofern hat die AfD bei aller kruden und teilweise kann man auch sagen unernsthaften Form einen strategischen Vorsprung gegenüber allen anderen Parteien in den vergangenen Jahren verschafft hat.
Sie hören ein SWR2-Forum mit dem Thema radikal gespalten, wohin steuert die AfD? Ich möchte jetzt ganz noch mal ein bisschen die Kräfteverhältnisse in der AfD mit Ihnen ja austarieren, ausmessen. Wir haben einmal den Jörg Meuthen, der war ja eigentlich als Vizeparteichef gestartet, alter Professorenflügel, und hat diese Phase offenbar überlebt und hat sich jetzt auch durchgesetzt in der Frage der Spitzenkandidatenfindung. Es soll nämlich eine Basisentscheidung geben und das wiederum hat er als Basisentscheidung mit über 80% Zustimmung durchsetzen können, gegen den erklärten Willen des rechten Flügels. Kistler, der Herr Meuthen, ist er ein starker Parteivorsitzender? Führt er die Partei wirklich oder ist er das, was die Leute vom Flügel, Gauland und andere, wiederum sagen, ein Spalter?
Ich glaube, diese Partei verfügt aufgrund dieser Gemengelage, die wir jetzt geschildert haben, über wenig Antennen für starke Führer, in Anführungszeichen, weil sie eben intern so ein großes programmatisches wie personelles Durcheinander bietet. Auf dem letzten Parteitag hat Herr Meuthen seine Kandidaten fast immer durchbekommen, aber es war auch immer sehr, sehr knapp. Es waren also 55-45% Ergebnisse oder noch knapper. Mhm. Die neue Landesvorsitzende in Berlin wurde im 5. Wahlgang, glaube ich, mit genau dem Mindestmaß an Stimmen gewählt. Insofern ist dieser Mechanismus, den wir jetzt gehört haben, also wir gegen die, lehnt sich natürlich im Zweifelsfall auch gegen die eigene ganz klare Parteiführung auf, weil ab einem gewissen Durchdringungsgrad ist natürlich auch die eigene Partei sozusagen Partei-Establishment. Also da will man doch im Zweifelsfall Revoluzzer auch gegen die eigenen Grundlagen sein, als sich den ganz schlimmen Vorwurf, Mainstream zu sein, einzuhandeln. Zu diesem Medienkanal-Doppelungseffekt noch kurzer Hinweis, die AfD ist darauf angewiesen, dass sie eine schlechte Presse bekommt, um sich natürlich intern als Kämpfer für die Wahrheit gerieren zu können. Insofern ist es eine Zugewinngemeinschaft und natürlich gab es auch, da dürfen wir uns auch nicht in die Taschen lügen, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, durchaus Berichterstattung über die AfD, wo man also den Kommentar und die Haltung mit der Faktendarstellung extrem verwischt hat. Und heute noch ist natürlich, das weiß die AfD auch, heute noch ist die AfD jene Partei, die von allen Parteien, die in Deutschland vertreten sind, nahezu auf die einhelligste Ablehnung unter Journalisten stößt. Also hat die Strecke zwischen der AfD zu dem Milieus der Journalisten ist am weitesten, während die von den Grünen zu den journalistischen Milieus beispielsweise recht kurz ist. Insofern ist es ein wechselseitig verstärkender Effekt der Abneigung zwischen weiten Teilen der Presse und der Auflehnung der Partei dagegen. Es ist eine ideologische Zugewinngemeinschaft in wechselseitiger Abneigung, die sich in ihrer Abneigung bestätigt, auf dem rechten Pfad unterwegs zu sein.
Nochmal zu den Kräfteverhältnissen. 55-45 haben Sie eben beschrieben, waren die Mehrheiten von Meuthens gemäßigten Flügel in Anführungsstrichen. Ja. Heißt das im Umkehrschluss 45%, das ist das, was von dem Flügel, der ja offiziell aufgelöst ist, das, was der einbringen kann auf Parteitagen und auch bei der Parteibasis? Kann man das in etwa so einschätzen?
wenn alles gut aus Sicht des Flügels gut liefe, wäre das denkbar. Nur ist gerade auch bei der AfD ein Kennzeichen, dass personelle oder personelle Ablehnungen programmatische Konflikte anfeuern und manchmal sogar ersetzen. Also warum jemand dann konkret gegen Meuthen gestimmt hat, muss nicht immer programmatische Gründe sein. Es kann auch sein, dass er natürlich gerade in Kalkar in der Rede vorher Leute angegriffen hat, auch persönlich identifizierbar angegriffen hat, die Teile seiner Gegnerschaft für ganz wichtig halten oder wo er vielleicht auch durch Angriffe auf Herrn Gauland, das gab es ja auch, er hat gesagt, also wir können doch hier mit den Rezepten aus Bismarcks Zeit, können wir nicht die Gegenwart gewinnen. Das war ein ganz klarer Angriff auf das Gauland-Lager und er hat natürlich noch stärkere Truppen. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, ob jetzt am Wochenende beim Parteitag wirklich diese Urwahl auch durchgezogen wird oder ob das Ganze nicht doch vertagt wird und ersetzt wird doch zugunsten entweder eines Vorstandsbeschlusses oder einer nachgelagerten Digitalwahl. Also auch da steht Meuthen erneut vor einer Auseinandersetzung, die er formal schon gewonnen hat.
Ja, Meuthen ist ja wirklich die spannendste Figur mittlerweile in der AfD, was man ja zu Beginn gar nicht vermutet hätte, wo er eher als langweiliger Fachhochschulprofessor dahergekommen ist. Aber mittlerweile hat er eine Dimension, die ihn fast unersetzbar macht für die AfD, weil niemand so wie er in der Lage ist, die von Kubitschek erdachte Strategie der Selbstverharmlosung zu praktizieren. Also wir haben das ja hier schon mehrfach dargestellt. Die machen was, die sind empörend, die verletzen Tabus und dann muss Meuthen her, muss sagen, ja, war alles nicht so gemeint, ist doch eigentlich das, was alle anderen auch meinen und ist ganz harmlos einzuschätzen, macht der perfekt. Und das ist auch sein großes Fund, was ihn davor bewahrt, als Spalter gemachter zu werden. Und sein Selbstverständnis ist, glaube ich, das des Zuchtmeisters, der diese Partei auf eine Koalitionsfähigkeit hin orientieren möchte. Aber dieser koalitionsfähige Endpunkt wäre vermutlich eben auch die Aufgabe der Partei in dieser spezifischen Erfolgskoalition, die wir hier schon mehrfach betrachtet haben. Wenn man die Kräfteverhältnisse in der Partei verstehen will, muss man immer auch die Emotionen mitbedenken. Also das ist ja von Herrn Kissler schön herausgearbeitet worden. Bei Parteitagen lässt sich das auch nicht so ganz einfach haargenau den einzelnen Truppen zuordnen, was die jetzt für Weltbilder haben, welchem Flügel die sich zuordnen, weil da spielen zuweilen dann emotionale Erzürnungen eine Rolle, die man da gar nicht so einfach einordnen kann. Insofern ist man bei dieser Partei auch nie vor Überraschungen gefeit. Es ist ja durchaus denkbar, dass jetzt beim Parteitag in Dresden das Ende von Herrn Meuthen eingeläutet werden könnte, wenn nämlich alles sich gegen ihn wendet in der Frage der personellen Aufstellung für den Bundestagswahlkampf, weil er war derjenige, der diese Mitgliederbefragung eingeleitet hat. Er hält sich immer noch ein wenig die Tür auf, aber nicht doch als Spitzenkandidat in die bundesdeutsche Arena einsteigt. Und er ist das Gesicht nach draußen. Und wenn der Parteitag, was durchaus denkbar ist, all das negiert, würde die Partei am nächsten Montag vor einem Scherbengericht stehen und müsste sich ein weiteres Mal neu erfinden.
Es wird ja sogar ein Abwahlantrag vorbereitet, nur in Parenthese. Es gibt also einige Stimmen aus der Partei, die am Samstag auf dem Parteitag den Antrag stellen wollen, Herrn Meuthen abzuwählen. Und wenn allein über diese Wahlentscheidung gewählt worden würde, wäre das ja auch schon eine Schwächung für Meuthen, für den es nur darum gehen kann, diesen Antrag abzuräumen. Das wird sehr spannend.
Wobei Meuthen ja schon mehrfach, erinnern wir uns, totgesagt wurde. Oder hieß schon mehrfach, jetzt kann er sich in diesem Fall nicht durchsetzen. Und jedes Mal hat er es dann doch geschafft. Also in der Causa Kalbitz hatten viele erwartet, dass er sich da nicht durchsetzen kann, dass der Parteiausschluss nicht gelingen würde. Auch auf dem Parteitag von Kalkar war es unklar, ob er da seine Mehrheiten zustande bekommt. Ich erinnere mich, dass es immer wieder sehr knapp war und dass er es dann doch geschafft hat, hängt möglicherweise genau mit Herrn Schröders Analyse zusammen, dass nämlich Meuthen am Ende doch auch den radikalen Kräften hilft, weil er quasi das bürgerliche Feigenblatt ist, das die radikalen Kräfte brauchen, um eben doch noch anschlussfähig zu sein. Andererseits lehrt natürlich die Geschichte der AfD, dass sich am Ende doch immer die radikaleren Kräfte durchgesetzt hatten. Also wenn man von Bernd Lucke über Frauke Petri weiterdenkt, dann ist es immer so, dass die bürgerlichen, ich sage mal in Anführungszeichen, bürgerlichen Kräfte am Ende zurückstehen mussten und die radikalen Kräfte sich durchgesetzt haben, weil diese Partei im Kern eben doch eine Partei, die auf einer Wut- und Empörungswelle schwimmt und die eigentlich von ihrem Grundansatz, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, eben keine konstruktive Politik machen will, sondern dagegen sein will. Und wer zu sehr Mitspieler im sage ich mal, normalen Parteiensystem werden will, der macht sich in den Augen vieler AfDler überflüssig.
Aber das Dagegensein, was Sie hier zu Recht beschreiben, muss natürlich trotzdem irgendwie auch orchestriert sein und einen gewissen Sound haben, der überzeugt. Und wir erleben jetzt ja gerade in der Corona-Krise, die Leute sind doch nicht mehrheitlich, aber doch wachsender Zahl unzufrieden mit den bestehenden Maßnahmen. Und die AfD macht wirklich im Bundestag eine ganz stramme Kritik an diesen Corona-Maßnahmen. Also gewissermaßen gibt sich als Anwalt des Mittelstandes und der Künstler und alle, die leiden. Und es zählt einfach auf das Parteienkonto der Umfragen nicht ein. Das
Warum heißt, eigentlich nicht?
Auch diese Wutkompetenz nimmt man ihr momentan nicht ab. Zum einen würde ich mal sagen, ganz brutal, was ein gewisser Schlingerkurs ist natürlich. Am letzten Jahr klang es noch anders. Da hieß es, die Verharmloser sitzen auf den Regierungsbänken. Und zum anderen natürlich, weil man dann vielleicht doch von der Art, wie es vorgetragen wird in den Kreisen, die man auch ansprechen will, also Kleinselbstständige, kleine Unternehmen etc., doch von der Art etwas abgestoßen sein kann, wenn ich da, um das Stichwort aufzugreifen, des Unernstes an die Szene denke, als eben im Bundestag ein Redner der AfD ans Rednerpult ging und er hatte eine Maske auf, die also aber wie ein Einkaufsnetz gewirkt war, also überhaupt keinen medizinischen Schutz hatte. Das ist natürlich dann bei allem Verständnis, das man haben kann für Protest und Kritik, einfach eine radikal unreife Reaktion auf ein so großes
Thema. Ich glaube, ein wichtiges Moment ist auch noch, dass ein Großteil der AfD-Leute auch die Maßnahmen der Regierung gut gefunden hat. Etwa 25% sind sehr zufrieden mit harten und noch härteren Maßnahmen der Regierung. Und zweitens gibt es das Problem, dass die AfD nicht zielgruppengenau diese Leute des Mittelstandes, der Kulturschaffenden und so weiter ansprechen konnte, die eigentlich durchaus für sie gewinnbar wären in dieser Situation als Schutzmacht, wenn man so will, sondern dass ihnen vorgeworfen wurde, dass sie das Bündnis mit dem Aluhut eingegangen sind. Mhm. Und mit dem Aluhut ist die Negierung der evidenzbasierten Kampagne gegen das Virus gemeint. Und damit hat die AfD ihre eigene Politikfähigkeit im Sinne der Kampagne des Zornes überschossen und war nicht in der Lage, das konstruktiv für sie zu wenden. Und das ist ganz erstaunlich. Das erste Mal, weil sie hat die Euro-Krise für sich genutzt, sie hat die Flüchtlingskrise für sich genutzt und ist vor dem Virus gewissermaßen kapituliert.
Corona verschenkt. Gibt es denn Themen, bei der die AfD auch im Bundestagswahlkampf punkten könnte?
Also ganz pragmatisch gesehen bekämen sie natürlich durch eine Regierungsbeteiligung der Grünen oder gar eine grüne Kanzlerin wieder erstmal programmatisch Luft unter die Flügel, weil dann wäre man natürlich sofort als Partei, die qua Oppositionsamt und qua innerer Überzeugung komplett dagegen ist, wieder zurück im Spiel. Also da müsste man sich jetzt ja überhaupt nicht verbiegen gegen die Themen, die von den Grünen stark gemacht werden, ist die AfD seit ihrer Gründung. Wenn man jetzt zum Beispiel hier nach Berlin schaut, dort gelingt es immer mal wieder einigen Stadträten, die auf dem Ticket der AfD laufen oder AfD-Mitglied sind, in der Verkehrspolitik zu punkten. Also man hat auch einmal vor Gericht einen Erfolg gehabt, als es um die Umwandlung von langen Straßen in Fahrradzonen ging. Hier die jetzige Landeschefin Brinker hat gewissermaßen den Skalp der linken Bausenatorin Lompscher am Gürtel, hat also durch parlamentarische Arbeit eine Situation herbeigeführt, die zum Rücktritt führte von Frau Lompscher, die also irgendetwas falsch abgerechnet hatte, mit auch steuerlich in Verzug geriet. Also wenn die AfD irgendwann mal je, ich sehe es überhaupt nicht am Horizont, aber wenn die AfD irgendwann mal je in die Nähe einer Gestaltungsmacht kommen sollte, dann kann es eigentlich nur dadurch gehen, dass man in der Breite direktes Anliegen aufnimmt. Beim letzten Wahlkampf hieß es auch mal, AfD wählen den Diesel retten. Also die Dieselfraktion gibt es ja immer noch, die ist vielleicht auch kleiner geworden, aber als Schutzmacht von freier Fahrt für freie Bürger vor identitätspolitischen Zustimmungen und einer unhinterfragten Priorisierung der Klimaschutzpolitik böte sich natürlich die AfD aus ihrer Sicht an.
Große Zukunft für die AfD, Herr Schröder, oder?
Auf jeden Fall, weil die AfD braucht ja, wie gesagt, keine konkreten Vorstellungen zu haben, wie man es besser macht, sondern sie muss das skandalisieren, was für die Bevölkerung negativ ist, was bedrückend ist, was einzelne Gruppen in ihren Lebenschancen beschränkt. Und da sind die ganzen klimapolitischen Maßnahmen, die Transformationsprozesse im Energie- und Verkehrsbereich so angesiedelt, dass es da eben Gewinner und Verlierer gibt. gibt. Und wenn man geschickt die Karte der Verlierer spielt, hat man hier eine immerwährende Quelle der Zustimmung und der Mobilisierungsfähigkeit. Das haben wir schon im Stuttgarter Raum sehr schön gesehen im Bereich des Dieselmotors, wo sich die AfD als Anwalt des Diesels und damit auch gleichzeitig als Anwalt des Landes gegenüber der Stadt gemacht hat. Und interessant ist auch, wenn man die ganzen sozialpolitischen Themen nimmt, von denen die AfD ja selbst weiß, aufgrund ihrer verschobenen Wählerbasis, dass sie hier eine gewisse Liefererwartung zu erbringen hat, also Rentenpolitik, Sozialhilfe, Sozialpolitik im Großen und Ganzen, Familienpolitik, dass sie da auch angefangen hat, sich selbst ein Stück weit schlauer zu machen, aber das führt nicht weit. Also insofern wird es darum gehen, das dagegen zu organisieren. Und interessant ist ja, wenn man die Wählerstruktur nimmt, ist sie ja mittlerweile so eine kleine rechte Arbeiterpartei geworden. Jetzt bei den Wahlen in Baden-Württemberg 26% der Arbeiter, die für die AfD gestimmt haben. In Rheinland-Pfalz 20%. Bei den Bundestagswahlen waren es 15%. Also da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung im Sinne der Organisation des Zornes und weniger eine Erwartungshaltung in der Rentenformel. Die wird von der AfD nicht kommen.
Das heißt, Politikfähigkeit steht nicht vorne an. Protestpartei auf Dauer wahrscheinlich, eher Problemsucher als Problemlöser. Was bedeutet das, Frau Bobrowski, eigentlich für die etablierten Parteien? Sie sollen dann, wenn diese AfD so bleibt, wie sie ist, weiter auf Distanz bleiben, oder?
Vielleicht noch ergänzend, es geht ja auch um, wenn man jetzt in die Post-Corona-Zeit oder Post-Pandemie-Zeit schaut, würde ich das nochmal unterstreichen, was Herr Schröder gesagt hat, nämlich wenn wir dann vermehrte Insolvenzen von Unternehmen sehen, wenn wir eine höhere Arbeitslosigkeit sehen, eine insgesamte Unzufriedenheit in der Gesellschaft, wirtschaftliche Nöte und so weiter, ist das natürlich auch ein Becken von potenziellen Anhängern und Wählern der AfD. Also insofern, da werden sich mutmaßlich nach derzeitiger Prognose Möglichkeiten ergeben. Die anderen Parteien, ja, mal sehen, wie sich die Lage nach der Bundestagswahl darstellt. Mal sehen, wie es mit der AfD weitergeht. Aber wie sie sich derzeit präsentiert und wie sie im Bundestag auftritt und welche Politikvorschläge sie tatsächlich macht, bleibt nicht viel anderes als Ausgrenzung, weil es eben keinerlei Anknüpfungspunkte, mal abgesehen vielleicht von einigen Stadträten, wo die ja in der Praxis dann tatsächlich mit der CDU zusammenarbeiten, in der, sage ich mal, großen Politik, also auf Landes- und Bundesebene, tatsächlich sehe ich da keine Möglichkeiten, weil diese Anträge, die die AfD stellt, die Gesetzentwürfe, die sie einbringt, in aller Regel handwerklich schlecht gemacht sind, rechtlich nicht haltbar sind und auch sonst eben nicht als ernsthafte Politik gemeint sind, sondern als Provokation.
Ja, insofern brauchen wir uns dafür auch, glaube ich, gar nicht zu interessieren, sondern wo man sich für interessieren muss, ist, wo und wie sind sie in der Lage, die Deutung der Agenda in der Öffentlichkeit zu verschieben. Sie haben drei zentrale Bereiche, wo sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist im klimapolitischen Bereich. Es gibt keine andere Partei, die den Klimawandel und die damit einhergehende Bekämpfung so auf den Kopf stellt wie die AfD. Die Familienpolitik, wo sie eine komplette Retroperspektive zurück in die 50er Jahre will. Und dann die ganze Frage Europa und Nationalstaat. Ausstieg aus dem Euro, Aufwertung der nationalen Kultur und so weiter. Das sind natürlich kräftige Themen, die auch eine verunsicherte Gesellschaft ansprechen kann. Und insofern hat sie ein riesiges Potenzial, um sich weiter auszubreiten, wenn sie klug agiert und die Einflugschneisen der Kritik gegenüber einer grün-linken, aufgeklärten, konservativen Politik maximal umsetzt.
Die AfD wird bei der Bundestagswahl ziemlich sicher wieder in den Bundestag hineinkommen. Wir werden neue Verhältnisse voraussichtlich bekommen im neuen Deutschen Bundestag, von denen auch die AfD möglicherweise profitieren kann. Das haben wir eben diskutiert. Wird die AfD jemals politikfähig, das heißt bündnisstrategiefähig, irgendwann ins bürgerliche Feld kommen, nach Ihrer Einschätzung?
Von der Zukunft weiß man nur, dass sie offen ist. Und wenn man den Horizont weit genug zieht, dann ist nichts unmöglich. Ich sehe es natürlich in der nächsten Legislaturperiode oder mutmaßlich auch in der übernächsten noch längst nicht. Diese Gärung ist noch nicht abgeschlossen. Sie spielt weiter voran. Sie wird vorangetrieben, sowohl von außen als auch von innen. Auf lange Sicht wird natürlich durch die AfD ein programmatisches Feld abgedeckt, das wir skizziert haben, das andere Parteien in dieser Profilierung nicht abdecken. Und solange eben die anderen Parteien da programmatische Lücken lassen, solange wird es die AfD geben.
Das war das SWR2-Forum mit dem Thema radikal gespalten, wohin steuert die AfD? Es diskutierten Dr. Helene Bobrowski, sie ist politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Dr. Alexander Kissler arbeitet für die Berliner Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung und der Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schröder arbeitet derzeit am Wissenschaftszentrum in Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.